Mir fällt bei den Grünen auf, dass man Narrative oft nicht besonders lange durchhält, gerade bei den Themen, bei denen man sich so ein bisschen wie mit rohen Eiern fühlt. Also ich glaube, dass, was die Narrative angeht, die Grünen irgendwie nachhaltiger sein könnten, was ein bisschen witzig ist, ausgerechnet bei den Grünen irgendwie eine mangelnde Nachhaltigkeit zu diagnostizieren. Und was die Wordings angeht, dass es ein bisschen stärker wieder hätte sein können.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht und ich bin einer der beiden Vorstände der Stiftung. Und heute sitze ich hier mit Franziska Clemens. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sie haben wirklich einen interessanten Weg hinter sich. Sie haben in Weimar Medienkultur studiert und waren dann in Berlin als Polizeireporterin für Bild und BZ unterwegs. Und dann sind Sie für die Sächsische Zeitung als Politik- und Investigativreporterin unterwegs gewesen, unter anderem bei Demonstrationen oder auch über sie berichtet. Rechtsextremismus haben Sie berichtet, Kriminalität, Asyl und Polizei, also so alles die seichten Themen. Sind dann auch gleich in Auseinandersetzungen geraten. Sie haben über Pegida berichtet, die Auseinandersetzungen zu Corona. Sie wurden da zum Teil sogar angefeindet in eben den Orten, in denen Sie waren, sei das in Pirna, Freiberg oder in Bautzen. Und sind dann aber für Ihre Reportagen mehrfach ausgezeichnet worden. Und heute recherchieren und schreiben Sie für Berlin Table über die AfD, Sachsen und Sicherheitsextremismus. Und ja, vielleicht zum Einstieg einmal, wie fühlt man sich denn da, wenn man so auf solchen Demonstrationen unterwegs ist, wo man dann als Medienvertreterin frontal angegriffen wird, so die Lügenpresse? Hat sie das nicht in diesen ganzen Jahren irgendwie dazu getrieben, da an der Stelle zu sagen, das mache ich nicht mehr?
Nö. Auf gar keinen Fall. Ich will ja genau das machen. Man kommt da in so einen Modus rein mit der Gewöhnung. Am Anfang ist es schon ein bisschen erstaunlich zu sehen, dass dieses Ideal eines möglichen Dialogs nicht so ganz hinhaut. Ich dachte früher mal, man kann mit jedem Menschen sich vernünftig austauschen, wenn man nur zuhört und sachlich mit Fakten argumentiert. Das glaube ich inzwischen ehrlich gesagt nicht mehr. Man sollte natürlich trotzdem auch nicht sich in die Gegenrichtung verabschieden und glauben, dass Dialog überhaupt gar nicht mehr möglich ist. Dann kann man es auch sein lassen. Aber ich halte es für total wichtig und richtig, dass das alles gecovert wird, dass wir auch nicht nur die Seiten haben, Polizei auf der einen und Demonstrierende auf der anderen, sondern dass es eben unabhängige BeobachterInnen gibt. Und dafür ist es super wichtig, dass wir als Journos vor Ort sind. Es gibt einige, ich kann es verstehen, die sagen, die Belastung wird zu groß oder da wird auch dann zum Beispiel persönlich die Familie angegangen. Und wenn man irgendwo auf dem Dorf lebt, ist es auch noch mal was ganz anderes natürlich, als wenn man in der Anonymität der Großstadt dann wieder verschwinden kann. Also man muss dafür sicherlich gemacht sein, man muss die Lebensumstände haben, aber ich habe noch kein einziges Mal gedacht, dass ich das aufgeben möchte.
Und den Austausch zu suchen, das scheint ja trotzdem auch so weiterhin das Thema zu sein. Wenn Sie auch zum Beispiel sich jetzt mit AfD-PolitikerInnen austauschen, müssen Sie sich ja über die Grenzen verschiedener möglicherweise Vorstellungen und Werte auch hinweg austauschen können. Und das ist das, was wir heute hier auch gemeinsam suchen. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Und Sie haben mehrere Stichwörter mitgebracht, wie wir das hier immer bei Pick Your Battles machen. Da ziehen wir jetzt nach und nach eins draus und diskutieren 6 Minuten jeweils darüber.
Okay.
Ich leg mal los und versuche ein bisschen zu mischen. Sie sind alle übereinander gestapelt. So, da ist so Heinrich Böll drauf. Das ist der Name. Bei Heinrich Böll Stiftung sind. Und das erste Stichwort ist auch schon ein sehr spannendes, das auch Heinrich Böll mal thematisiert hat, nämlich Realpolitik. Heinrich Böll hat mal gesagt, man muss realistisch sein, um politisch sich einmischen zu wollen. Und Realpolitik haben Sie jetzt mitgebracht als Stichwort, vielleicht mit Blick auf Kritik an den Grünen, kritische Betrachtung grüner Politik oder der Politik allgemein. Was treibt Sie da um?
Also, natürlich erstmal eine Politik des Machbaren ist das, was, wie der Name schon sagt, auch nur machbar ist. Insofern sehr verständlich, dass die Grünen sich auferlegt haben, wir müssen realpolitisch sein, um an Regierungen teilnehmen zu können. Keine Frage. Ich würde aber kritisieren, dass die Grünen es etwas zu weit getrieben haben und in eine Verunsicherung einerseits und auch in so eine Verschwommenheit andererseits reingeraten sind. Also gucken wir uns mal jetzt an die Genese der Grünen, mal abgesehen davon, was sie auf Landesebene so machen. Da wurde es auch immer wieder schwierig, gerade wenn dann irgendwie mal wieder ein Wald gerodet werden sollte. Aber gucken wir uns mal speziell die Bundesebene an seit 2021. Man ist da reingekommen, war erst mal bei den stärksten Werten der grünen Geschichte. Dann ist das Wahlergebnis doch eher etwas ernüchternd gewesen. Ich glaube 14,8% waren es. Und dann hat man aber trotzdem erstmal gedacht, okay, jetzt legen wir voll los. Dann kam das Heizungsgesetz irgendwann und damit die ganz große Verunsicherung, weil man den Grünen vorgeworfen hat, ihr seid übergriffig, ihr wollt uns gerade in ostdeutschen Bundesländern, kam es gar nicht gut an, dieser Gedanke, ihr wollt in unseren Privatraum eingreifen, das hatten wir doch schon mal. Und das hat die Grünen wahnsinnig verunsichert. Ich verstehe es auch, man ist da übers Ziel hinausgeschossen, keine Frage. Manche, auch aus der Fraktion, haben damals auch Habeck eine gewisse Arroganz nachgesagt, ein durch die Wand, mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und dann hat man gemerkt, oh Gott, das müssen wir jetzt irgendwie wieder umdrehen. Und jetzt inzwischen habe ich aber beobachtet, in diesem Wahlkampf, es gab nicht mehr so einen richtigen, also man hatte das Gefühl, dass die Grünen fast genervt sind von ihrem Markenkern. Sie wollten davon unbedingt weg. Im Wahlprogramm war nicht mehr die große Rede vom Klimaschutz, sondern als erstes ging es um eine starke Wirtschaft. Und man,
aber das ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft wollte ja weg von diesem Thema Klimapolitik und wollte nur noch sich um die eigene wirtschaftliche Situation sorgen. Ist das nicht dann nachvollziehbar, dass die Grünen da an der Stelle sich nicht noch weiter sozusagen von der Stimmung im Land wegnehmen wollten?
Aber ist es denn wirklich gut, wenn man nur noch danach geht, was die gesamte Gesellschaft möchte und nicht mehr als Politiker in das vertritt, wofür man mal angetreten ist, wofür man eigentlich steht? Ist es nicht auch genau das Milieu, das die Grünen sich ausgesucht haben, was den Klimaschutz vorantreiben möchte? Keine Frage, es ist viel schwieriger geworden, 2025 für Klimaschutz einzutreten als 2021. Weil das Klima sich gedreht hat. Lol, damit wäre ich jetzt ein anderes.
Genau, das politische Klima, genau. Ja.
Genau, und doch muss man doch sagen, man hat da auch einige Leute vergrault. Beispielsweise eben Fridays for Futures und andere Gruppen gucken sich auch an, was bei der Jugend passiert ist, wie die Grünen da an Zustimmung verloren haben. Also ich glaube, man ist so weit, und es hat ja auch eine Verunsicherung in den eigenen Reihen ausgelöst. Ich glaube, man ist so weit gegangen mit diesem realpolitischen Anspruch, dass man sich in so eine Verunsicherung, wer sind wir eigentlich nochmal so richtig, reinbegeben hat. Und das könnte natürlich eine Chance sein, jetzt für die Grünen, wo sehr klar ist, dass sie in der Opposition die nächsten 4 Jahre verbringen werden, wenn es so lange hält, auf Bundesebene. Das könnte eine Chance sein, jetzt mal wieder ein bisschen mehr zum Markenkern zurückzufinden. Damit sage ich nicht, ihr werdet ab jetzt komplett ideologisch, das, was ihnen ja sowieso immer wieder vorgeworfen wird von der CDU, auch wenn sie noch so realpolitisch sind, sondern besinnt euch wieder ein bisschen mehr darauf, wofür steht ihr eigentlich wirklich. Es war zuletzt, hatte ich auch das Gefühl, viel so cheering up. Also wir bejubeln jetzt unser Programm, wir finden das alles toll, wir sind die Grünen und wir wissen, wer wir sind, aber das war eher um nach außen auch so eine, oder auch nach innen, so eine Cheerfulness, so eine Euphorie, jetzt gerade in Wahlkampfzeiten zu behalten. Und jetzt hätte man mal Zeit, wirklich tiefer reinzugehen, was, glaube ich, dringend nötig wäre.
Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, also wenn wir jetzt zum Beispiel an die Klimatransformation denken, ist ja auch so ein sperriges Wort, ja, aber wenn man daran denkt, dann muss man ja darüber nachdenken, dass die Wirtschaft sich ändern muss. Dann muss man darüber nachdenken, dass es soziale Abfederungen geben muss, dass es eben durchaus eine Belastung für manche Leute ist und man dann natürlich irgendwo Kompromisse auch erreichen muss, um eine wirkliche Veränderung in der Gesellschaft zu erwirken. Ist das nicht unabhängig von der Frage, welche Kompromisse man mit der Stimmung im Land oder mit anderen Parteien macht, auch schon mal an sich nicht richtig eine realpolitische Haltung, in Anbetracht der Realitäten, mit denen man zu tun hat, nicht nur zu sagen, wir machen jetzt Klimaschutz und ziehen den durch, ohne über Soziales, Wirtschaft und so weiter nachzudenken oder Verteidigung. Das ist doch eigentlich trotzdem richtig, das als Grüne gesamt zu bespielen und eine gesamte Lösung anzubieten und nicht nur Partikularinteressen zu vertreten.
Dann kommen wir zu der Realpolitik, die, glaube ich, für die Grünen funktionieren kann. Denn was würde denn überhaupt bedeuten, wir ziehen Klimaschutz jetzt einfach durch? Ich muss ja immer dabei auch Soziales, Wirtschaft und all sowas bedenken, weil das sich ja auf all diese Bereiche auswirkt. Also insofern, es gibt ja auch inzwischen schon gute Lösungen, wie das Hand in Hand gehen kann. Und wenn man mal dann wiederum in die Fakten reingeht, was die Grünen bewegt haben, dann ist die Bilanz ja auch gar nicht so schlecht der vergangenen Jahre. So, also gucken Sie sich mal an, wie viel in der Wirtschaft, wie viele jetzt auch sagen, nee, wir wollen gar nicht mehr zurück. Wir finden, also so, das wollen dann andere politische Kräfte gerne immer leugnen und behaupten, grünes Agieren würde die Wirtschaft zerstören. Aber so ist es ja gar nicht. Also auch an der Stelle könnte man viel mehr Selbstbewusstsein haben.
Ja, also das heißt, Realpolitik ist schon grundsätzlich richtig, wenn es darum geht, zum Beispiel WirtschaftsvertreterInnen zu überzeugen von den Klimaveränderungen, weil man neue Perspektiven auch für die Wirtschaft schafft. Und ist aber da problematisch, wo man sozusagen sich gar nicht mehr mit dem eigenen Thema beschäftigt und nur noch mit anderen Themen beschäftigt. Das ist das, was Sie letztendlich kritisieren.
Genau, wo man so ein bisschen Angst auch vor sich selber bekommen hat und sich was abschälen möchte von sich, was aber eben der Kern ist, wie man den Kern abschälen.
Okay, also der Markenkern muss dabei sein, aber dann gerne auch realpolitisch umgesetzt.
Das war jetzt aber on point.
Das war on point, ja. So muss es laufen. Und jetzt ziehen wir das... Ja, ich habe immer mal wieder den Blick drauf. Ich ziehe jetzt mal das nächste Wort. Und das ist ein Wort, das ist irgendwie ein lustiges Wort, weil es Wort beinhaltet. Wordings haben Sie als Stichwort mitgebracht. Wordings, ja. Wir stimmen immer sehr viele Wordings in der Politik ab. Und Journalisten, die sollen das dann übernehmen, oder?
Genau. Ja, herzlichen Dank auch dafür, dass wir das dann immer einfach so... Also es geht mir jetzt mal speziell darum, was für Narrative ich die vergangenen Monate oder auch Jahre... Okay, was für Narrative ich beobachtet habe. Mir fällt bei den Grünen auf, dass man Narrative oft nicht besonders lange durchhält, gerade bei den Themen, bei denen man sich so ein bisschen wie mit rohen Eiern fühlt. Mir ist auch aufgefallen im Wahlkampf, dass Robert Habeck dann auf einmal, während sich alle anderen narrativ überboten haben, ankam mit so, und jetzt haben wir, da gab es auch ein Event für uns Journeys mit glitzernder Wand im Hintergrund und eben so ein typisches Wahlkampf-Event. Und dann hat er uns erzählt, mein großes Ding ist jetzt, ich möchte über die Zukunft sprechen. Und er konnte das alles wirklich hervorragend erklären und das war auch intellektuell und niveauvoller als vieles andere, was man so im Wahlkampf gehört hat. Aber man muss sagen, wen soll das denn so kurz vor der Wahl jetzt nochmal wahnsinnig abholen? Wir sprechen jetzt als Einzige über die Zukunft. Also ich glaube, dass, was die Narrative angeht, die Grünen irgendwie nachhaltiger sein könnten. Was ein bisschen witzig ist, ausgerechnet bei den Grünen irgendwie eine mangelnde Nachhaltigkeit zu diagnostizieren. Und was die Wordings angeht, dass es ein bisschen stärker wieder hätte sein können. Also ich hatte das Gefühl, dass es nicht so unterscheidbar mehr war, vieles. Dass man dann auch gerne von einer starken Wirtschaft gesprochen hat. Aber ich glaube nicht, dass man die Grünen jetzt unbedingt für das Ansinnen, eine starke Wirtschaft zu haben, wählt. Es ist zwar richtig, dass die Grünen erklären, was wir auch gerade schon hatten, hey, wir überziehen euch hier nicht einfach nur mit unserem ideologischen Klimaschutz, sondern wir wollen das alles wirtschaftlich machbar behalten. Aber mit solchen Worten hole ich die Leute, glaube ich, nicht unbedingt mache ich sie nicht unbedingt zu grün werden.
Da stecken jetzt ja zwei Dinge drin. Das eine ist die Frage, ist es nicht trotzdem total wichtig, eben nicht diesen Gegensatz nach dem Motto, eigentlich ist unser Thema Klima, aber wir machen jetzt Wirtschaft, um das sozusagen irgendwie glaubwürdiger rüberzubringen, sondern eigentlich muss es doch sein, wir machen Wirtschaft, um die Klimapolitik umzusetzen. Und das ist ja der Anspruch, den also ein Robert Habeck auch mit seinem Job da verbunden hat. Und das zweite Thema ist, Robert Habeck ist ja nun gerade der Politiktyp, der versucht hat, eben nicht diese austauschbaren Hülsen die ganze Zeit zu propagieren, sondern irgendwie ja eine andere Art des Redens und der Kommunikation mit den Menschen zu suchen. Hat das gar nicht funktioniert? Also beide Punkte?
Ich würde nicht sagen gar nicht, aber es war jetzt auch nicht so, als hätte ich viel Eigenes, was man speziell den Grünen zuschreiben würde, im Wahlkampf wahrgenommen. Auf der einen Seite hatten wir dann auch sehr harte Wordings von ihm, als dann sein 10-Punkte-Plan kam zu schärferer Asylpolitik und auf der anderen Seite eben Worte, die jetzt nicht besonders stark waren, aber ja auch nicht eigen. Also, weil Sie gerade sagen, austauschbare Hülsen, Zukunft ist jetzt auch nicht so viel weit weg von, genau. Also andere Worte wie Demokratie wurden leider schon ausgehöhlt oder auch Freiheit. Ja. Und Zukunft ist es aber auch kein Wort, wo ich mir denke, so, aha.
Ja, Robert Habeck hatte früher mal hatte mal den Versuch gestartet, zum Beispiel den Begriff Heimat wieder aus einer Nachhaltigkeits- oder grünen Perspektive zu füllen. Es kam ein bisschen kürzer im Wahlkampf, das sehe ich so, solche Wörter wieder zu füllen. Das wäre Ihr Plädoyer, da stärker reinzugehen in neue Begrifflichkeiten, die jetzt nicht einfach so austauschbar von anderen auch benutzt werden könnten.
Naja, einerseits genau, diese Austauschbarkeit ist, glaube ich, eine Sache, ob das unbedingt alles neu sein muss, aber vielleicht keine, die schon irgendwie so ausgehöhlt sind und Begriffe, die stärker sind. Also Zukunft ist ja was jeder Mensch so oder so erleben wird, wenn er nicht jetzt stirbt, So, das heißt, also es ist keine grüneigene Sache. Ich verstehe total, wo er damit hin möchte. Nämlich dieses, lasst uns doch auch mal in der längeren Frist denken und nicht nur im Reflektieren der Vergangenheit zerhacken. Das ist ja erstmal total richtig. Aber es war, glaube ich, nicht das, was im Wahlkampf-Endspurt nochmal Leute von den Grünen überzeugen könnte.
Was wäre denn ein Narrativ, wenn man nach vorne blickt, sozusagen eine Erzählung, die die Grünen jetzt erzählen könnten, zum Beispiel auch in Bautzen oder so, wo dann die Leute sagen, das ist mal was Neues, das ist was mich interessiert. Da würde ich reingehen und würde erstmal zumindest darüber reden.
Also wenn Sie jetzt speziell von Bautzen sprechen, also dem sächsischen Land, dann fällt mir natürlich sofort ein, wie wichtig es wäre, wenn man, was Jugendarbeit angeht, dem rechtsextremen Magnetismus entgegentritt. Es gibt in weiten Strecken auf dem Land, gerade in Ostdeutschland, wieder eine ähnliche Situation, wie wir sie schon mal in den 90er Jahren hatten. Also wir sind noch nicht ganz da angelangt. Ne? Aber ich sehe uns darauf zusteuern, denn es wird immer mehr zusammengespart und die rechtsextremen Gruppierungen sind oft die einzigen, die die Jugend irgendwie noch im Blick haben oder wo sie zumindest Orte haben, wo sie sich engagieren können, wo sie sich wiederfinden können. Dem könnten die Grünen doch wunderbar was entgegensetzen. Aber natürlich muss man sagen, dafür muss auch eine gewisse Finanzgrundlage da sein. Dann wiederum aber haben wir auch gesehen, wie viele Eintritte es jetzt gerade in Sachsen bei den Grünen gab. Also die haben inzwischen ja die SPD überholt in Sachsen. So, also dort wäre ein Narrativ eben, nein, man muss nicht in die rechtsextremen Gruppierungen abdriften. Es gibt auch da wir vielleicht wiederum diese Zuversichtserzählung, die auf den Wahlplakaten jetzt nicht so ganz geklappt hat, eine, die es durchaus wert wäre, sie auszuprobieren, damit wir nicht hier jetzt schon wieder Leute in der nächsten Generation in Rechtsextremismus ableiten.
Gehen wir noch mal ganz kurz da rein, Zuversichtserzählung. In Ostdeutschland ist eben diese ganze Debatte über Transformation und Wende ja so unglaublich negativ belastet, weil viele Negativerfahrungen in den Familien dort auch stecken. Gibt es irgendeine Zuversichtsformulierung, wo Sie sagen würden, so damit könnte man die Leute tatsächlich doch aus dieser Enttäuschung von Veränderungen wieder rausholen und sagen, Veränderungen, das fände ich gut?
Also an der Stelle ist es jetzt nicht das eine Narrativ, was ich einer jugendlichen Person geben kann, sondern es ist, glaube ich, wirklich mehr Betreuung oder, was heißt Betreuung, aber Dasein, vor Ort sein nötig. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Familie, die gibt Ihnen mit, wie viel beschissen gelaufen ist. Und das kann man ja auch nicht leugnen. Es gab wirklich wahnsinnig viele Fehler nach der Wende, keine Frage. Und dann kriegen Sie andere mit, die Ihnen sagen, es sind auch jetzt wieder oder es sind auch jetzt wieder die AusländerInnen an allem schuld und die da oben, die verarschen uns auch nur so. Und das sind dann ihre Jugendfreunde und auf der anderen Seite haben sie die Familie, die ihnen auch erzählt, das war damals schon alles beschissen. Und dann passt es beides wunderbar zusammen. Man sagt immer, Sense-Making ist einmal der Frame, das wird dann die Familie und dann der Key. Das ist dann irgendwie das, was einem die in der Gegenwart die neuen Freunde erzählen. Und es gibt kein Gegenmodell. Aber stellen Sie sich mal vor, es gab auch andere Gruppierungen. Im Einzelnen gibt es das ja auch, aber die haben es eben sehr schwer. Egal, ob wir jetzt nach Zittau gucken oder nach Döbeln oder so. Die haben es sehr schwer, die werden oft angegriffen, wenn es dort eine stärkere, also da müssen aber natürlich auch mehr Finanzen reinfließen, was man jetzt nicht unbedingt so gerne macht als Bundespolitik oder auch als Landespolitik teilweise, weil es nicht unbedingt sofort zu erhöhten Umfragewerten führt. Aber das wäre total relevant, dort Gegengewichte zu finanzieren, die Jugendlichen ein anderes Engagement ermöglichen und aber trotzdem ein Gefühl der Aufgefangenheit, der Aufgehobenheit. Da ist dann eben nicht das eine Narrativ, was man einmal erzählt, sondern wirklich ein Vorort-Dasein.
Was ohne Mittel möglich ist, ist ja in die Verbände, in die Vereine reinzugehen, in die bestehenden Strukturen, die noch da sind. Und vielleicht wäre das ja ein Anfang, den ich sozusagen jetzt mal aus dem rausziehe, was Sie sagen. Und ich ziehe mal das nächste Stichwort. Vom Wording kommen wir jetzt zu einem großen Wort, nämlich Humanität, haben Sie aufgeschrieben. Das finde ich spannend.
Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Merkmarken. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Markenkernfrage der Grünen.
Ja.
Wir hatten es ja vorhin schon von Klima, Umwelt, Naturschutz. Dazu gekommen ist ja aber auch nun wirklich schon länger, dass die Grünen auch für Humanität stehen oder standen. Zu Zeiten wie 2015, als viele Versprecher von der geflüchteten Krise, ich sage einfach mal, als sehr viele Geflüchtete hergekommen sind, da waren die Grünen immer wieder die Kraft, die ganz klar der AfD, die Grünen waren das andere Ende des Spektrums, entgegen der Menschenfeindlichkeit, entgegen der Geflüchtetenfeindlichkeit. So, und seitdem ist, da sind wir wieder bei der Realpolitik, viel an Regierungsbeteiligung passiert und auch ein Wandel des gesellschaftlichen Konsens, muss man ja sagen. Also von Merkels, wir schaffen das, sind wir ganz weit entfernt, Ich habe das Gefühl, die Grünen sind da auch so ein bisschen mit, haben sich mitbewegt in die Richtung weiter weg eben von der Humanität. Es gab die GERS-Diskussion, Sie erinnern sich natürlich, was die Grünen ja schon mal ganz schön zerpflückt hat. Mhm. Ich war da beim kleinen Parteitag in Bad Vilbel, wo man dann hinterher sich dafür gelobt hat, das jetzt alles aufgelöst zu haben. Mhm. Aber mir haben einige erzählt, nee, für mich war das überhaupt nicht aufgelöst. Das war, damit man sagen kann, wir haben uns jetzt vertragen. Auch das Sicherheitspaket, das Ergebnis haben einige mit Zähneknirschen hinbekommen. Ich verstehe aber natürlich, die Grünen haben immer noch dafür gesorgt, dass es humanitärer zugeht, als wenn sie nicht beim Sicherheitspaket mitverhandelt hätten. Und doch muss man sagen, es gibt für viele Menschen dort nicht mehr die Klarheit, die Grünen sind ganz klar das andere Ende des Spektrums, weil die Grünen eben für vieles mitgestanden haben, was verschärfte Asylpolitik bedeutet. Und da sind wir wieder bei der Frage, will ich so realpolitisch mitgehen und mich von der Stimmung mitreißen lassen in der Gesellschaft oder nicht doch ein bisschen klarer zu meinem Markenkern stehen?
Wobei man ja gleichzeitig sagen muss, die Veränderungen, die stattfinden, sind ja auch zum Teil, also GERS zum Beispiel, dazu da gewesen, dass man einen verbesserten Umgang zum Beispiel mit AsylbewerberInnen oder Geflüchteten erreicht. Also die Staaten an den Außengrenzen in Italien, in Griechenland, die völlig überfordert waren mit dem Umgang der dort anlandenden Geflüchteten, besser zu unterstützen im europäischen Kontext, war ja ein Anliegen, das grundsätzlich richtig war und wo es sehr wichtig ist, dass es da vorangeht. Ich sage das nur, weil natürlich lässt sich immer schnell sagen, dass das schwierige Kompromisse waren und die Grünen hätten da diesen Kompromiss nicht eingehen müssen. Aber es gibt ja trotzdem die Notwendigkeit, dass Politik handelt und zu Ergebnissen kommt. Spielt das keine Rolle? Ist das einfach zu viel staatstragend? Sollten die Grünen einfach mal sagen, komm, dann kann die Politik jetzt hier eben keine Lösungen präsentieren und es geht nicht voran in der Gestaltung?
Nein, das sicherlich nicht. Aber wir müssen ja schon auch feststellen, dass GERS die massivste Verschärfung der europäischen Asylpolitik seit vielen Jahren erstmal bedeutet. Und gut, wenn es jetzt mal nur, was heißt gut?
Ist aber auch ein Fortschritt. Und das Gegenmodell Ungarn und andere ist eben, dass man das rückabwickelt, was an gemeinsamen Regeln zu Asyl existiert. Und das würde dazu führen, dass letztendlich gar keine Aufnahme mehr von Flüchtlingen passieren würde.
Ich glaube auch, wenn es jetzt bei GERS man es belassen hätte und danach aber wieder stärker für Humanität gestanden hätte, dann hätte man einige noch besänftigen können. Aber gucken Sie sich an, wie es weitergegangen ist. Also am 29. Januar gab es die historische Abstimmung, als die CDU sich die AfD-Stimmen für ihre stärkeren Migrationsvorstellungen sich ihrer bedient hat. Und das hat die Grünen erstmal wahnsinnig aufgeregt und frustriert. Und es waren aber auch nicht die Grünen, by the way, die als starke antifaschistische Kraft dann aufgetreten sind, sondern es war eher Heidi Reichenick und die Linken. So, das war am 29. Januar erstmal, was war am 3. Februar? Da legte Habeck dann seinen 10-Punkte-Plan für eine verschärftere Asylregel nach. Kann man jetzt darüber diskutieren, wie toll man das findet, dass zwei Tage später wieder die grüne Jugend dem konterte und ob das in Wahlkampfzeiten so eine kluge Idee ist. Aber erstmal muss man ja feststellen, dass...
Schien beides nicht so gut gelaufen zu sein.
Ja.
Also, aber es war natürlich, ich höre daraus, es ist eben die Frage auch, der Konnotierung, ja, also das, was bei dem Punktepapier ja wirklich ein Problem offensichtlich war, dass sozusagen die Frage der Migration und Fluchtthematik als erstes kam und dann diese Frage, wie gehen wir mit Sicherheitsfragen um, die unabhängig davon ja existieren, sowohl eben von Nichtdeutschen als auch von deutschen Staatsangehörigen sind da schlimme Taten begangen worden, um die man sich kümmern muss, sicherheitsmäßig. Und das nicht nach vorne zu stellen, das war sicherlich in der Form der Formulierung geeignet, dass viele Leute sagen, also jetzt ist schon wieder dieses Narrativ, Migration ist das Problem, bedient worden. Und das höre ich bei Ihnen auch aus, dass das eine große Rolle spielt. Die Frage ist aber, wenn man sich jetzt reinversetzt in egal welche Regierung, wie man mit den Herausforderungen natürlich trotzdem dann auch umgeht, dass zum Beispiel eben in manchen Teilen der Republik manche Kommunen wirklich komplett überfordert sind mit dem Umgang mit den Geflüchteten oder dass es eben durchaus Sicherheitsprobleme unabhängig von der Migrationsfrage gibt, die gelöst werden müssen. Das heißt, irgendwo müssen die Grünen ja dazu auch Antworten präsentieren, und können sie nicht einfach zurückstellen und sagen, hier gilt einfach nur Humanität und Wie das gelöst wird, ist eure Sache.
Nein, das nicht. Aber auch die Fakten sehen ja anders aus. Also die Grünen haben da, finde ich, nicht stark genug sich einem Narrativ entgegengestellt, was CDU, aber auch ganz stark die SPD bedient haben. Gucken Sie sich mal zum Beispiel an, was Nancy Faeser vergangenes Jahr aus der Kriminalitätsstatistik gemacht hat. Ja, sie ist komplett auf das Thema Ausländerkriminalität gegangen, was nicht mal statistisch so abgedeckt war. Es haben verschiedene Kriminalexperten widersprochen. Sie hat dann zwar ein halbes Jahr später ungefähr erzählt, nee, mir sind es Femizide total wichtig und Gewalt gegen Frauen. Das hätte sie aber dort genauso schon machen können. Sie hat sich ganz bewusst das Thema Ausländerkriminalität rausgesucht. Ja. Und die Grünen haben nicht klar widersprochen. Also ich sage Ihnen ja hier gerade nicht, bitte liebe Grüne, ignoriert alle Fakten und tut so, als wäre jeder Geflüchtete ein Engel. Auf gar keinen Fall. So. Aber die Grünen, also es entspricht ja nicht mal den Fakten, wie wir über Geflüchtete diskutieren. Und gucken Sie sich jetzt mal an, wie viel weniger wir über den Täter diskutieren, wenn er deutsch ist, bei einem Attentat, wie jetzt kürzlich wieder, im Vergleich zu dem, wie wir darüber diskutieren, wenn der Täter ein Ausländer ist oder ein Geflüchteter. So. Oder in Afghanistan ist ja völlig egal, jetzt mal welche Nationalität, sobald nicht deutsch, sondern irgendwas im arabischen Raum am besten, da springen die Leute ja komplett drauf. So. Und dem können die Grünen stärker entgegentreten, indem sie auf die Fakten hinweisen. Denn es ist nicht so, als wäre, also was ja auch gerne, jetzt sind wir schon weit über der Zeit, ne? Ja. Also es ist ja auch nicht mal so, wenn man mal wirklich die Fakten bereinigt, als wäre die Wahrscheinlichkeit, dass, also als würde ein afghanischer junger Mann wesentlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, kriminell zu werden als ein ukrainischer junger Mann. Aber wir haben eben mehr afghanische junge Männer in Deutschland als ukrainische junge Männer und überall auf der ganzen Welt ist immer die Tätergruppe junger Mann die größte, also die kriminellste. Insofern, da gab es ganz viele faktische Verdrehungen von Fakten, von Statistiken, dem könnte man noch entgegentreten. Die Grünen sind auch an Klimaschelle immer wieder diejenigen, die sich auf die Wissenschaften, auf die Fakten gerne berufen. Da hätte man es genauso machen können, aber man hat sich mittreiben lassen von diesem Narrativ.
Ich lasse das mal so stehen als Kritikpunkt, auch wenn ich an der Stelle natürlich schon auch darauf verweisen will, dass Grüne das häufig gesagt haben, aber es manchmal dann eben auch nicht rüberkommt vielleicht. Aber trotzdem ein Punkt, den Sie hier machen.
Sie haben recht, ich bin auch nicht schwarz-weiß. Es ist nicht so, als hätten Grüne überhaupt nicht widersprochen.
Ja, genau. Aber es ist ein wichtiges Thema, ganz offensichtlich. Und ebenso ein wichtiges Thema, über das auch viel gesprochen wurde, vielleicht manchmal zu viel, Fragezeichen, oder auch zu wenig, ist das Thema Brandmauer. Das haben Sie mitgebracht. Und die Brandmauer hat ja nun wirklich sehr viel jetzt dominiert, inklusive der Frage, wie sich das vor der Bundestagswahl, in der Woche vor der Bundestagswahl abgespielt hat, im Deutschen Bundestag. Wie schauen Sie auf den Begriff? Ist das überhaupt ein Begriff, wo Sie sagen, dass der sinnvoll ist, immer noch?
Also die Idee davon halte ich schon für sinnvoll. Ich finde nicht, dass die Brandmauer noch steht. Gucken wir mal irgendwie, was für Geschehnisse es in Sachsen zum Beispiel gibt, wie viel dort längst CDUler mit AfDlern darüber sprechen, was passiert, wenn die Minderheitsregierung aus CDU und SPD dort zerbröckelt. Aber grundsätzlich
Brandmauer. Also haben Leute wie Kretschmer und Merz die Brandmauer tatsächlich eingerissen? Kriegen wir die nicht mehr aufgebaut?
Sozusagen? Nee, ich glaube Kretschmer erstmal wirklich, also mit Kretschmer wird es keine Koalition mit der AfD geben, auch wenn er sich sehr viele AfD-Positionen geholt hat, genauso wie Friedrich Merz. Und das tatsächlich kann man jetzt irgendwie besprechen als auch schon irgendwie ein Bröckel der Brandmauer. Zwar sage ich ganz klar, ich koaliere nicht mit der AfD und ich glaube, das Kretschmer auch. Aber in Sachsen spekulieren eben einige schon darauf, auch einige CDUler, wurde mir erzählt, sind in Gesprächen mit AfDlern darüber, was passiert, wenn die Minderheitsregierung zerbricht, Kretschmer weg ist. Das heißt auch immer wieder, dass Kretschmer eventuell wieder als Minister nach Berlin wechseln könnte. So, und dass dann, es ist zwar alles gerüchteweise, aber was Fakt ist, ist, viele CDUler sprechen dort mit AfDlern und viele CDUler haben dort auch gesagt, wir brauchen eher eine Brandmauer gegen die Grünen als gegen die AfD.
Oder Jens Spahn lief irgendwie im Bundestag rum und sagte in irgendeine Kamera, es gibt ja noch andere Mehrheiten außer der großen Koalition, die wir bilden können. Es klingt ja doch schon alles sehr danach, als würde man für den Tag X jetzt sozusagen das immer weiter vorbereiten und irgendwann das Österreich-Szenario oder wie auch immer im Raum stehen. Glauben Sie, dass das Panikmache ist oder dass das sinnvoll wäre, dass die deutsche Öffentlichkeit sich damit mehr auseinandersetzt?
Ich glaube, Teile der deutschen Öffentlichkeit haben sich da sehr mit auseinandergesetzt. Gucken Sie sich mal die Proteste an, die es nach der Korrektivrecherche über das Treffen in der Villa Potsdam gab zum Beispiel. Oder auch jetzt kürzlich ja wieder, nach dem 29. Januar, der gemeinsamen Abstimmung von CDU, AfD, CDU, CSU, AfD und FDP, was Migrationspolitik angeht, da gab es auch wieder große Proteste. Also ich glaube, Teile der Öffentlichkeit sind sehr alarmiert und haben große Angst davor. Und das ist aber genau was, was ich damit gerne als Kritik mitbringen möchte. Man hat diesen Weg nach rechts beschritten. Die CDU hat AfD-Positionen aufgegriffen, SPD ist nachgerutscht und ich finde, die Grünen sind auch ein Stück weit nachgerutscht. Es ist aber nicht so, als wäre die Gesamtheit der Bevölkerung damit zufrieden. Das sehen wir eben jetzt wieder daran. Wer steht jetzt oder stand jetzt auch zuletzt im Wahlkampf ganz klar für, wir sind antifaschistisch? Das waren die Linken. Also ich kenne auch selber viele Leute, die eigentlich sagen, auch mit der Ukraine-Politik der Linken und anderen Positionen, auch nicht klar genug abgegrenzt gegen die DDR als Unrechtsstaat, sind Linken für mich eigentlich nicht wählbar. Und jetzt aber zuletzt haben sie gesagt, die Grünen sind für mich nicht klar genug anti-rechts, antifaschistisch.
Auf der anderen Seite hätten die Grünen dafür sagen müssen, wir koalieren jetzt auch nicht mehr mit Merz, der eben gemeinsamen Antrag im Bundestag mit der AfD beschlossen hat. Aber diese Aussage, wenn die Grünen das tatsächlich getroffen hätten, wäre ja die Aussage, wir nehmen, wenn es denn dazu kommt, dass die kleine große Koalition keine Mehrheit bekommt, Merz eine Alternative zu einer Koalition mit der AfD aus der Hand. Das ist ja auch eine schwierige Entwicklung. Also die Union sozusagen, obwohl das natürlich problematisch ist, dass sie sich in die Programmatik der AfD immer weiter reinbewegt, sie dann auch noch dahin zu pushen, wäre ja ein Fehler der Demokraten.
Aber es gibt doch noch einen Unterschied zwischen direkt Absage, das macht man ja eigentlich sowieso, abgesehen von der AfD nicht, dass man vor Wahlen schon klare Absagen an bestimmte Koalitionen erteilt. Das hat Kretschmer in Sachsen gemacht mit den Grünen, aber das fanden ja viele auch nicht besonders klug. Normalerweise, und gut, die CSU, die hat das mit den Grünen auch ganz gerne gemacht, aber eigentlich macht man das ja nicht. Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen, ich sage euch, dass ich nicht damit euch koaliere, oder ich schiebe, wie gerade schon besprochen, nach diesem großen Schockerlebnis der gemeinsamen Abstimmung von Union und AfD ein verschärftes Migrationspapier hinterher, was dann eben noch mal umso mehr den Eindruck erweckt, hey, eigentlich seid ihr doch auch nicht so ganz abgewandt von der Linie. Und dann sehen da viele eben so einen offenen Kanal. Okay, ihr sagt zwar in euren Bundestagsreden noch genauso wie die Linke, wie schlimm ihr die AfD findet und wie verurteilenswert Merz dafür ist, aber ihr öffnet auch schon, was eure Themen angeht, Kanäle, die sehr in diese Narrative reinpassen. Mhm. Ich glaube, das hat vielen Leuten wirklich eine Sorge bereitet. Ich habe auch von einigen gehört, die Grünen sind für mich keine Partei, die ganz klar gegen rechts steht und das finden viele Grüne natürlich wahnsinnig ungerecht.
Ja, zu Recht.
Verstehe ich auch, keine
das
Frage.
Das war ein wichtiges Thema immer wieder bei den Grünen.
Definitiv. So, und ich weiß es auch als Beobachterin, die viel mit Grünen zu tun hat. Aber ich spreche jetzt eben speziell von den Gruppierungen, die haben zum Beispiel in der Konrad-Adenauer-Stiftungs-Umfrage vor einigen Jahren, haben 61% gesagt, es macht ihnen große Angst, dass die AfD beteiligt werden könnte an der Regierung. Ja. Und davon sind dann nochmal irgendwie eine kleinere Prozentzahl wirklich so richtig ganz auf ganz klare Kante gegen alles, was irgendwie AfD-nah sein könnte. Mhm. Und ich glaube, für diese Menschen, die jetzt aber nicht sich jede Bundestagsrede angucken und nicht jedes Wahlprogramm bis ins Letzte durchlesen, für die war das Signal nicht stark genug, wir sind aber sowas von klare Kante, volle Brandmauer und gegen alles, was die AfD irgendwie der AfD zur Macht verhelfen könnte. Mhm. Wir sprechen hier jetzt ja nicht nur über das, wie ich es empfinde.
Sondern wie die Allgemeinheit es möglicherweise wahrgenommen hat. Ja, das verstehe ich, genau. Und denn ich hätte auch wieder gesagt, also auch an der Stelle, wenn ich da mich erinnere an die Rede von Britta Hasselmann oder anderen im Bundestag, so, dann waren das klare Linien. Aber es ist natürlich dann immer eine Frage, wie wird es auch wahrgenommen? Und ich denke, damit müssen sich die Grünen auseinandersetzen.
Also wissen Sie, das war jetzt zwar ein guter Schlusssatz, aber vielleicht noch ganz, ganz kurz dazu, auch noch mal zu vorhin, als Sie zu Recht gesagt haben, nee, Moment mal, die Grünen haben sehr wohl versucht, mit Fakten zu korrigieren, was da zum Beispiel Nancy Faeser verkündet hat. Ich glaube, die Grünen sind da teilweise ein bisschen zu sehr in ihrem Bubble-Denken drin.
Dass alle das schon mitbekommen, was wir denken und sagen. Ja.
Genau, okay. Wenn man das im Bundestag irgendwie erzählt, dann ist ja einmal klar. Klar, dann ist es uns Berliner Johnny-Bubble völlig klar. Und Ihnen von der Stiftung. Aber wir sprechen jetzt von der großen Wirkung bis irgendwo nach Zittau hinten, wo Menschen sich, junge Menschen sich Sorgen darum machen, dass die Baseballschlägerjahre zurückkehren.
Womit wir bei einem großen Thema wären, das wir dann vielleicht auch noch in einem Zusammenhang weiter besprechen, nämlich wo ist überhaupt dieser öffentliche Raum, in den die Grünen oder auch andere Parteien gerade reinkommunizieren könnten, um Botschaften zu senden. Und dann ziehe ich gerade eine Karte, die passt eigentlich ganz gut dazu. Sie haben das Wort Jugend mitgebracht, denn man muss ja feststellen, also die Jugend, die jungen Leute, ja, die sind ja jetzt sozusagen in ganz vielen klassischen Öffentlichkeiten, die wir aus den vergangenen Jahrzehnten gekannt haben, gar nicht mehr unterwegs. Ja, also die sind eben im Social-Media-Alltag angekommen und swipen bei Insta oder bei TikTok. Und das hat vor allen Dingen die AfD, über die sie berichten, früh erkannt. Und gleichzeitig hat es vielleicht auch insgesamt eine Auswirkung auf uns als Gesellschaft, diese Veränderung und diese Spaltung. Und man sieht es auch im Wahlergebnis. Die jungen Leute wählen in irgendeiner Form doch sehr extrem, vor allen Dingen extrem rechts viele. Wie schauen Sie da drauf?
Die U18-Wahl ist ja 2021 für die Grünen denkbar gut ausgegangen. Die waren stärkste Kraft mit 21%. Diesmal sind sie auf Platz 5 abgerutscht mit 12,5%. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass junge Menschen die CDU cooler finden als die Grünen? Also die CDU hat immer noch knapp 16% bekommen bei der U18-Wahl, die SPD knapp 18%. Und die stärksten waren nicht die AfD, sondern die Linken mit 21%, knapp 21. Wie kann das sein? Aber bei den Linken und bei AfD sagt man noch, okay, das hat sich jetzt immer wieder gezeigt bei Jugendwahlen, dass die beiden äußeren Enden des Spektrums bevorzugt werden. Aber wie können CDU und SPD cooler geworden sein als die Grünen? Das müssen sich die Grünen, glaube ich, sehr kritisch fragen. Und dann, genau, gab es eine Zeit lang ja dieses Narrativ, was Sie jetzt gerade auch wiederholt haben, die AfD dominiert total. Und lange war es auch auf beispielsweise TikTok so, dass Maximilian Graf vor allem, aber auch viele sind daher nachgezogen, dort zu den Stars wurden. Ja. Ich weiß, mir hat einmal ein Grüner aus Brandenburg erzählt, wenn dort Schulklassen in den Landtag kommen, dann muss er mit Schauder beobachten, wie die einem Dennis Holoch von der AfD hinterherkreischen und ihn nach Autogrammen fragen, weil er durch TikTok zum Star geworden ist. Und zwar nicht nur er, sondern auch andere. Aber Heidi Reichenick ist ja das beste Beispiel dafür, dass man es nicht nur mit extrem rechten Positionen auf TikTok schaffen kann, junge Menschen für sich zu gewinnen. Die hatte selber, habe ich gelesen, nicht mal Lust, sondern ihr Mitarbeiter hat gesagt, hey, komm, das sollten wir jetzt schon mal irgendwie machen. Und inzwischen ist sie dort wahnsinnig reichweitenstark. Die Grünen, obwohl man ja seit ungefähr einem Jahr die Vorgabe auch gegeben hat, Leute, guckt doch mal, wenn ihr euch das vorstellen könnt, mit aller Vorsicht, weil wir wissen, was irgendwie alles schwierig ist an TikTok. Allein die Eigentumsverhältnisse dahinter oder der Region. Aber freut euch mal, wenn ihr das euch vorstellen könnt, mit TikTok an. Und viele sind da wahnsinnig aktiv geworden und trotzdem konnten sie dort noch nicht so richtig Land gewinnen. Das ist sicherlich nicht die einzige Erklärung. Ich glaube auch wirklich, dass, was ich gerade schon mal sagte zu Humanität, zu Klimaschutz und sowas, dass die Grünen da vielen jungen Menschen nicht klar genug sind, aber auch auf Social Media eben, dass auch dort ein Teil der Gründe liegt. Und trotzdem kann es nicht alles sein, denn wie gesagt, wenn CDU und SPD in der Coolness bei den jungen Menschen die Grünen überholen.
Da hat sich was verändert vielleicht auch bei den jüngeren Menschen gesellschaftlich, worüber wir sicherlich noch viel reden werden. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, zum Beispiel eine Franziska Brandner oder auch eine Ricarda Lang, die haben sich da schon aufgemacht und haben auch eine größere Followerschaft. Aber natürlich mit nach vorne gewandten, jetzt würde ich sagen konstruktiveren oder differenzierteren Positionen, ja, ist es aussichtslos, differenziert und konstruktiv junge Leute zu begeistern für politische Inhalte?
Also gerade die beiden zu vergleichen, sind für mich kein richtiger Vergleich oder eigentlich nur ein Vergleich, wenn man die Unterschiede aufzeigen möchte. Aha. Ricarda Lang geht ja nun wirklich gerade seit ihrem Rücktritt so richtig ab auf Social Media.
Richtig.
Ist da super pointiert unterwegs, sehr humorvoll. Ja. Viele Leute feiern sie dafür und sagen, boah, hätte sie das mal früher schon gemacht. Und klar, Franziska Brandner ist jetzt eben nicht zurückgetreten, sondern ist die Nachfolgerin, ist jetzt Vorsitzende. Aber ehrlich gesagt sehe ich da trotzdem eine viel größere Blassheit. Ich habe gerade bei Franziska Brandner das Gefühl, dass sie es im Wahlkampf noch nicht geschafft hat, so das Gesicht nach außen zu werden, dass sie Menschen überzeugen kann. Ricarda Lang wäre da eher ein Beispiel, wie es funktionieren kann, würde ich eher sagen. Also mal so rumgelesen.
Ja, gut. Ich meine, ist natürlich im Schatten von Robert Habeck auch schwierig gewesen, der Spitzenkandidat, der natürlich auch auf Social Media sehr viel investiert hat. Aber ich denke, man muss das ein Stück weit erstmal annehmen, dass es natürlich gerade bei der Jugend häufig gar nicht wirklich die inhaltliche Programmatik oder die Position ist, sondern die Art und Weise, wie es vorgetragen wird. Also ist das etwas, was mich jetzt irgendwie gerade abholt, emotional vielleicht auch. Und das scheint eine Aufgabe zu sein, der man sich stärker wieder stellen muss. Das ist dabei rumgekommen. Wir haben jetzt noch Zeit zu reden, deswegen würde ich da bei dem Thema Jugend trotzdem noch mal dran anknüpfen. Also wir haben jetzt einmal über die Grünen und Social Media gesprochen, aber Vielleicht noch einmal nachgehakt, weil Sie ja wirklich auch sich mit diesem Phänomen AfD beschäftigen. Maximilian Krah haben Sie genannt. In Chemnitz haben 44%, glaube ich, ihn bei der Erstwahlstimme gewählt. Ich glaube sogar mehr als die Zweitstimme.
44,2% und damit nochmal 2 Punkte ungefähr über der Zweitstimme. Ja.
Genau, völlig verrückt. Also ich habe immer noch daran zu arbeiten, wie das überhaupt dazu kommt. Und selbst wenn Sie sagen, da muss jetzt sozusagen stärkeres, also man muss auf der anderen Seite, auf der Gegenseite einen attraktiveren Pol aufmachen, ist natürlich die Frage, oder man muss die Brandmauer auch klarer ziehen, ist natürlich die Frage trotzdem, das sind ja so viele Leute, die kann ich ja nicht außer Acht lassen, sozusagen. Ja, wie geht man denn eigentlich damit um, wenn Leute im Grunde genommen schon erstmal in so eine Richtung abgedriftet sind, gerade bei jungen Leuten, die vielleicht das nur so aus so einem Style oder so einen Trend herausgemacht haben.
Okay, dann wird es ein paar Sachen nacheinander. Zu Krah erstmal noch. Manche sagen, das sei auch noch eine Rache an Marco Wanderwitz.
Aha, den Hausbeauftragten.
Genau, der ja gesagt hat, kurz vor der Wahl 21, dass einige Menschen in Ostdeutschland demokratiefähig sind oder sowas, lief das Zitat. Und das hat ja viele wahnsinnig aufgeregt. Michael Kretschmann gab dann Wanderwitz allen Ernstes die Schuld am schlechten Abstand der CDU in Sachsen. Also viele sagen, das ist ja auch noch eine Rache an Wanderwitz, das Ergebnis für Krah. Aber natürlich zeigt es auch, wie wenige die Skandale interessieren von Krah. Und ist er auch einfach wirklich ein TikTok-Star geworden. Aber jetzt in anderen Fragen. Also, dann jetzt nochmal auf die jungen Menschen bezogen. Ich kann sehr empfehlen, erstmal den Podcast ich glaube, der heißt auch sogar Baseballschlägerjahre oder die Springerstiefel. Ja. Das ist ein Springerstiefel-Podcast, genau so rum, Entschuldigung. Der geht in all diese Regionen wie Zittau und spricht dort auch mit jungen Menschen, die erzählen, an meiner Schule ist es wieder cool geworden, Hitlergrüße zu sagen und Heil Hitler zu rufen. Und in den meisten Fällen wird es von Lehrkräften nicht sanktioniert. Mhm. So, also da sehen wir schon mal irgendwie, wie groß die Probleme sind. Und jetzt muss ich doch ein bisschen über allem sprechen, um irgendwie Lösungen dazu zu finden, kann ich sehr auf die Sozialpsychologin Pia Lamberti verweisen, die wahnsinnig gut dargestellt hat, was es auch mit jungen Menschen gemacht hat, dass wir mehrere unaufgearbeitete Krisen nacheinander hatten. Ja. Also, dass wir Corona nicht nochmal narrativ in die Welle wieder nach oben gegangen sind. Es war dann zwar irgendwann vorbei und man war erleichtert, aber dadurch, dass dann direkt die nächste Krise kam mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, dadurch
war schon Dauerdown irgendwie.
Genau, man hat die Aufarbeitung, ist man nicht richtig angegangen. Für die Jugendlichen war es teilweise wirklich, ich gehe vorsichtig mit dem Traumabegriff um. Ich finde, dass der zu inflationär verwendet wird, aber an der Stelle würde ich ihn wirklich verwenden und sagen, es war traumatisch, dass völlig unkontrollierbar ich auf einmal so aus meinem Leben gerissen werde. Alles, worauf ich mich gefreut habe, was andere Menschen in meinem Leben machen, wie andere sozialisiert werden, das wird mir auf Jahre mehr oder minder genommen und hinterher nicht richtig aufgearbeitet. Also, und das ist jetzt nur eine Antwort von vielen, die Pierre Lamberti hat für die Fragen, was ist mit jungen Menschen los, die so nach rechts abgedriftet sind. Und als allerletztes aber nochmal Shell-Studie vergangenes Jahr, das ist ja eine Langzeitstudie, und die hat gezeigt, nein, es ist gar nicht so rechts um die jungen Menschen bestellt, wie man irgendwie gerade die ganze Zeit befürchtet, sondern eher links und Mitte war tausendmal größer, tausendmal nicht zu ernst nehmen.
Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Tendenziell war viel mehr Grundwerte in diese Richtung.
Ja, als die rechts und eher rechts sind. Also trotzdem,
das ist keine dauerhafte Entwicklung, sagen Sie damit. Genau. Ja? Und ich finde das nochmal interessant, weil das Stichwort Trauma, Sie ja damit auch nochmal das Thema ansprechen, man muss ins Gespräch kommen. Ja, also und da vielleicht auch nicht nur immer gleich über die politischen Inhalte reden, sondern vielleicht über das, was gefühlt wahrgenommen wurde oder überhaupt Erlebnisse.
Definitiv.
Jetzt muss ich mal durchzählen. Wir haben 2, 3, 4, 5. Dann machen wir jetzt noch eins. Ich ziehe das letzte Stichwort, das wir einmal hier gemeinsam diskutieren. Und das heißt Issue Ownership. Da bin ich ja gespannt. Issue Ownership. Ich würde jetzt mal frei assoziieren. Da sind wir vielleicht wieder bei diesem Thema, stehen die Grünen sozusagen nah an ihren Grundwertethemen oder eben den Themen, für die sie wahrgenommen werden? Ist es die Schlagrichtung, in die sie da wollen?
Ja, da haben Sie total mit Recht. Also es gibt ja grundsätzlich erstmal so 2 große Motivationen für Menschen zu wählen. Nämlich zum einen sind es oft leider Emotionen, wie auch Frust, Wut, Hass, und zum anderen ein Zuschreiben von Kompetenzen. Und bei den Grünen, wie auch bei anderen Parteien, beobachte ich, dass dieser Kompetenzkern, der ihnen zugeschrieben wird, sich aufgeweicht hat, etwas verwässert ist. So mal ganz holzschnittartig plump gesagt, war das ja früher bei der FDP irgendwie Leute, die gerne Porsche fahren und vielleicht eine Apotheke betreiben. Und bei der
zwischenzeitlich. Früher eigentlich, ursprünglich war die FDP ja meine Partei, die tatsächlich für Liberalismus stand, was ja eigentlich nicht nur Porsche fahren ist.
Genau, aber, klar, die Gerd Baum-FDP ist noch ein bisschen was anderes als die Porsche-Fahrer und Apotheker. Klar, da haben Sie völlig recht. Bei der SPD immer irgendwie die BandarbeiterInnen und bei den Grünen eben die Leute, die sich ums Klima und Umweltschutz und all sowas sorgen. So, und dann ist es natürlich total richtig, dass ich dann bei den Grünen auch irgendwann erkannt habe, so, oh Mist, wir waren jetzt zu doll nur für die Leute da, die elitäres Großstadtpublikum sind und sich den Einkauf bei Dens Biomarkt sowieso leisten können. Wir müssen da irgendwie ein bisschen zurückrudern und, oh, jetzt suchen wir auch dann gratis Heizung, also das ist übergriffig geframed, das wollen wir auch auf gar keinen Fall und ja, humanitär schon, aber Mist, jetzt sind auch diese Anschläge und es interessiert die Leute total und jetzt, also vielleicht dann auch doch lieber ein bisschen kompromissbereiter da. Wir haben das vorhin ja alles schon mal hier und da besprochen, vielleicht führt es jetzt zum Ende noch mal in diesem Begriff des Issue Ownerships zusammen. Also auch wenn man versteht, wie man von bestimmten Kernbotschaften weggekommen ist, sagen viele PolitikwissenschaftlerInnen, wenn Parteien ihr Issue Ownership verlieren, dann auch die Wählerinnenschaft. Viele sagen auch, die CDU hat durch Merkels, wir schaffen das, ihr Issue-Ownership für der harte Staat.
Weil das einfach nicht der Wert der CDU ist, dass man was schafft, sondern dass es einfach bleibt, wie es ist, oder wie? Also
das sagen Sie jetzt. Ja. Nein, eher, weil sie dadurch halt so nachvollziehbar das war und so gut Merkels Argumentation auch war, nicht zu dem gepasst hat, warum viele Leute die CDU gewählt haben, nämlich die sind die harten Staatsleute, die mit Law and Order durchregieren. So. Aber und dazu hat dieses offene Herz von Merkel nicht gepasst, was sie gezeigt hat.
So. Ja, gleichzeitig muss man ja sagen, hat Merkel ja mit dieser Art, wie sie Politik gemacht hat, dazu beigetragen, dass dann eben doch auch zumindest für die Politik eine breite Unterstützung in der Gesellschaft da war. Wenn auch vielleicht nicht für die Partei, weil die dann weiterhin an diesem Markenkern festgehalten hat. Und diese Frage, die stellt sich natürlich für die Grünen auch. Wenn man jetzt zu dem Punkt kommt, so nach dem Motto, die Grünen sollten halt mal wieder einfach so wie früher sich nur noch um die Frage, wir lieben den Baum und schützen den, kümmern, dann wäre das natürlich auch hauptsächlich nur für diejenigen interessant, die sich eben hauptsächlich damit identifizieren. Ja, also so ein nach 68er bürgerliches Milieu, das irgendwie links tickt oder linksökologisch. Das reicht ja nicht, um wirklich im Land Veränderungen herbeizuführen. Und es führt bei vielen eben auch Widerstand herbei. Ja? Also wenn wir schon auf Studien nochmal schauen, Scher-Jugend-Studie hatten Sie genannt. Ich schaue immer auf diese Milieustudien von der Bertelsmann-Stiftung und denke mir, naja, es wäre doch wichtig, dass die Grünen mit ihrem Kernthema ökologische Modernisierung oder sozialökologische Transformation, also zusammen mit Soziales und Wirtschaft, auch in zum Beispiel einkommensschwächeren Milieus irgendwo Fuß fassen und die da überzeugen. Sollen sie sich von diesem Anspruch verabschieden oder wie können sie das vereinbaren mit dieser Issue Ownership?
Auf gar keinen Fall sollen sie sich von dem Anspruch verabschieden. Im Gegenteil. Also das ist ja, was ganz viele nicht möchten, eine grüne Politik nur für Reiche, sondern inzwischen gibt es ja auch kluge Antworten darauf, wie sich das beides verbinden lässt. Und gucken wir uns doch mal an, wer als allererstes unter dem Klimaschutz leidet. Das sind ärmere Menschen. Insofern ist es absolut im Interesse auch von ärmeren Menschen und muss aber eben anders erzählt werden. Also nicht dieses, ihr solltet aber bitte jetzt schon mal bei Dens Biomarkt euren Wocheneinkauf für eure Familie machen. Ansonsten seid ihr ethisch irgendwie auf einer schwierigen Bahn unterwegs. Das natürlich auf gar keinen Fall. Aber es gibt doch Lösungen. Auch einige davon hat Habeck jetzt ja auch im Wahlkampf schon aufgezeigt, wie ich so umverteilen kann, dass ärmere Menschen nicht von Klimaschutzmaßnahmen stärker finanziell betroffen sind als reichere Menschen. Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass sich Gerechte und Klimapolitik widersprechen müssen. Mhm. Oder auch Wirtschafts- und Klimapolitik nicht. Dafür hat man ja kluge Lösungen. Nur, man hatte das Gefühl, dass es zuletzt teilweise so fast genervt halt davon gab, dass das der Markenkern ist. Und dass aber dafür nur mal viele Menschen genau die Grünen wählen, dafür, dass sie diejenigen sind, die sich ums Klima kümmern.
Dass es rückgebunden wird an das Thema Klimatransformation sozusagen und nicht nur per se Wirtschaftspolitik oder nur per se Sozialpolitik?
Genau, also so ist es ja auch nicht, als hätten die Grünen es machen wollen, aber da sind wir jetzt wieder beim Größeren und was da draußen ankommt. Katharina Dröge sagte vor einiger Zeit auch mal bei einer Rede, dass es sie nervt, dass es zwar quasi zur Privatangelegenheit der Grünen gemacht wird, sich ums Klima zu kümmern und dass andere Parteien damit ja genauso mit im Boot sitzen sollten. Andererseits könnten die Grünen aber auch froh sein, dass ihnen das immer noch zugeschrieben wird und können da, glaube ich, jetzt in ihrer Zeit in der Opposition mal wieder sich ein bisschen stärker drauf zurückbegeben auf den Pfad und so vielleicht auch wieder mehr Menschen für sich gewinnen, aber eben mit einer Erzählung, die beinhaltet, Klimaschutz bedeutet nicht Politik für Reiche und es bedeutet auch nicht Politik gegen die Wirtschaft, sondern es kann alles vereint sein und trotzdem das obere Ziel Natur, Klima- und Umweltschutz haben.
Vielen Dank für Ihre Überlegungen, die durchaus auch kontrovers sind. Und genau das wollen wir hier erreichen, damit wir ins Gespräch kommen. Und mir hat das Gespräch sehr gefallen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Und auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören bei Pick Your Battles. Bis zum nächsten Mal.